Der Tod ist ein Postmann mit Hut. Jeden ersten Mittwoch im Monat bringt er mir ein Einschreiben. Er hält mir sein tragbares Terminal hin und einen Stift, der aussieht wie ein krummgeschlagener Zimmermannsnagel, und ich krakle einen großen Kreis, dazu inmitten des Kreises einen Haken von rechts nach links und einen von oben nach unten, etwas, das aussieht wie eine gewagte, eine gewogene und doch für zu leicht befundene Unterschrift. Dann deutet er, der mich längst duzt, ein Lächeln an und fährt mit dem Zeigefinger flüchtig an seine Kopfbedeckung, einen Tirolerhut. Ich biete ihm Wacholder-Schnaps aus einem Glas an. Er stürzt das Destillat, indem er den Kopf in den Nacken wirft und dabei die Augen zukneift, bleckt die Zähne, schnalzt einen vollendeten Knacklaut mit der Zunge, lächelt er, führt den Zeigefinger abermals flüchtig an den Hut und dreht sich auf der Schwelle. Ich sehe ihm noch einen Moment nach, seinem hatschenden Gang, den die scherenförmigen Beine verursachen, und ziehe mich mit dem leeren Glas und dem Einschreiben zurück in meine Wohnung. Dann setze ich mich damit an den Tisch. Ich rücke mit dem Stuhl ein wenig ab, um ein Bein übers andere zu schlagen. Ich warte. Warte und betrachte die mal volle, mal halbvolle oder leere Wacholderflasche oder das Schnapsglas. Ich zähle die Fliegen unter der Zimmerdecke. Insekten, Sütterlin, ein stilles Mobile. Ich warte. Eine Stunde oder auch zwei. Das Einschreiben sehe ich nicht an. Wenn es soweit ist, dem Außenstehenden mag es vorkommen wie ein bereit geworden sein, rücke ich mit dem Stuhl an den Tisch heran und öffne das Kuvert. Vielleicht diesmal jubelt etwas in mir noch immer einem neuen Ausgang des Spiels entgegen. Aber nein. Wieder nur das einmal gefaltete leere Blatt, das Monat für Monat wiederkehrende weiße Papier, ein anonymes Schreiben in einem Standardumschlag mit Automatenmarke versehen. Heute wie letzten Monat, wie vorletzten Monat, heute wie immer. Das erste Einschreiben erhielt ich vor fast 2 Jahren, an meinem 40. Geburtstag. Mein Postmann verglich damals noch den Namen auf dem Kuvert mit dem in meinem Personalausweis, in den er Einsicht nehmen wollte. Er stutzte, als er sah, dass ich Deutscher bin, zuckte mit den Schultern, murmelte umständlich etwas auf Tirolerisch, vielleicht ein Wort des Verzeihens, ich sei deswegen ja noch kein schlechter Mensch, und griff sich an die Kopfbedeckung. Dann händigte er mir gegen meine Unterschrift einen Umschlag aus, der keinen Absender trug. Ich sah den Hut im Treppenhaus untertauchen und glaubte, als er endgültig verschwunden war, an einen dieser österreichischen Sonderwege. Tragen Sie hier eben Hut, die Einschreibeboten. Keine Mütze, keine Kappe, sondern Tiroler Hut. Hier ist eben alles ein wenig Folklore, dachte ich. Das leere Papier entnahm ich dem Kuvert, während ich mir die Zähne putzte. Ich studierte es von beiden Seiten, bis auf die Zahnbürste, um auch die rechte Hand frei zu bekommen, und durchsuchte den Umschlag so lange, bis ich sicher sein konnte, dass er nichts weiter enthielt und mir portionsweise Schaum den Rachen hinabrann. Bestimmt ein Versehen. Der Absender würde sich gehörig ärgern, wenn er zu Hause feststellte, dass die wichtigen Unterlagen noch immer auf seinem Schreibtisch lagen und er nichts oder so gut wie nichts für sein Geld verschickt hatte. Er würde sich vornehmen, künftig konzentrierter ans Werk zu gehen und einen neuen Umschlag bereitlegen. Trotz des ersten Impulses warf ich das Einschreiben nicht weg. Es stand doch so zweifelsfrei mein Name auf dem Adressatenfeld und keiner auf dem, das dem Absender vorbehalten bleibt, dass ich mich anmaßend ja pietätlos gefühlt hätte, dieses Dokument einfach zu vernichten. Und ich wartete auch vergeblich auf weitere Geburtstagsgeschenke. Nimmt man einmal den gehetzten, aber nett gemeinten Anruf meiner geschiedenen Frau aus, die im Urlaub auf den Malediven war und deren durch Funkunterbrecher zersplitterte Silben ich kaum verstand. Wie sonst hätte ich mir ihr Spielschön zum Abschied erklären können? Ich vergaß den Brief. Die folgenden Tage war ich in eine neue Produktion eingebunden, Chopsoy Classics. Ich war froh, im Studio den möglichen Nachwehen einer Geburtstagsdepression entgehen zu können. Ich spielte sanfter und exakter als sonst. Meine Finger liebkosten den Walnusshals meiner Gibson Super 400, als gelte es, mit dieser Gitarre mein Leben zu verteidigen, zu rechtfertigen, zu entschuldigen. Seit langem lebe ich davon, oder besser, damit. Eigentlich lebe ich damit, Klassiker der Unterhaltungsmusik für chinesische Schnellimbisse zu bearbeiten. Running Up That Hill, Eleanor Rigby in der Garde Davida. Meine CDs heißen 18 Kostbarkeiten und Glück für die ganze Familie. Aber Chopsoy Classics, so schwatzte mein Produzent Peintner in liebenswürdigem Legato und wedelte sich mit einem Satz Noten die schlechte Kellerluft seines engen Studioraums zu, wird der endgültige Durchbruch, Breakthrough und so weiter und so weiter. Jetzt hätten wir einen international agierenden Vertrieb, einen Global-Player. Überall zwischen Malmö und Mailand werde von jetzt an zu meinen CDs gegen wenig Geld Huhn Sichuan und Bami Goreng gereicht. Und krachend und lachend verspeise das Publikum Krabbenchips, während es von meinen China-Trillern umschmeichelt werde. Smells like Teen Spirit, mit Geschmacksverstärker. Aber konntest du dir das vorstellen, Alter? Ich konnte es nicht. Ich wollte es nicht. Ich dachte an Schlachtfabriken, an Klumpen aus Blut und Federn, bekleckerte mein Hemd mit Kaffee und drängte darauf, mit den Aufnahmen zu beginnen. Es ist nicht so, dass ich mich für diesen Lebensunterhalt schämte, auch wenn ich die von Mutter eingepeitschten Gedanken nicht ganz habe abstellen können, dass ich dafür nicht jahrelang Jazzgitarre hätte studieren müssen. Es war ja nicht einmal meine Idee. Als ich meine Frau von mir trennte und ich bis zur Scheidung finanziell auf mich selbst gestellt war, bewarb ich mich auf eine Annonce. Peintner, Musikproduktion, Studiogitarrist und Arrangeur gesucht, Live-Tauglichkeit, unwichtig. Das war gut, denn live-tauglich war ich noch nie. Bei Musical-Produktionen, in denen man die Musiker ohnehin nur erahnen konnte, stellten mich die Regisseure immer so, dass mich die Lichtkegel, selbst wenn sie streuten oder außer Kontrolle zu geraten drohten, kaum mehr erreichen konnten. Weder mein Gesicht mit der viel zu großen Nase, noch die Körperform oder meine Haltung waren gemacht für die Scheinwerfer, deren Licht reflektiert wurde von meiner Stirn, die von Jahr zu Jahr ein wenig höher geworden war und eine streng nach hinten sich verjüngende Wulst auf meinem Schädel entblößte. Einmal spielte ich in meinem Halbdunkel aus Protest mit dem Rücken zum Publikum. Ich rechnete mit einem Rausschmiss, aber der Regisseur schüttelte mir nur leutselig wie immer die Hände, wahrscheinlich hielt er mich für seinen zweiten Dramaturgen, und der zweite Dramaturg meinte trocken, nicht schlecht, das machen wir jetzt immer so. Peintner, ein Mann unschätzbaren Alters, der 40 sein konnte oder aber Mitte 50, saß in einem ausgebauten Hobbyraum, den er hartnäckig Produktionszimmer nannte, und starrte, während ich ihm auf der Gitarre vorspielte, auf die flackernde Neonröhre eines Achtung-Aufnahmeschildes. Als ich fertig war, nickte er zweimal kräftig und sah auf meine Hände, die rot waren wie immer, auch wenn die aufgekratzten Stellen bereits verschärften. Ich war nervös. Ich hatte ja ein Vorstellungsgespräch. So. Aber er wundert, dass sie mit den Griffeln überhaupt Gitarre spielen können. Ich stellte das Instrument ab und klemmte meine Hände zwischen die Innenseiten meiner Schenkel. Aber gut, gut, gut. Na ja, das wäre das Richtige. Arrangieren kannst sicher auch und so weiter und so weiter, fragte er, ging zu einem Plattenspieler, der auf einem leise surrenden Tischkühlschrank stand, und legte den Tonarm behutsam in eine Rille. Die ersten Töne von Eleanor Rigby waren zu hören. Nur aber jetzt die Frage aller Fragen. Kannst auch Chinesisch? Ich sah ihn an. Peintner lachte gekünstelt und viel zu lang. Meckernd lachte er, aber nicht ziegisch, eher wie ein rostiger Fuchsschwanz, der nach dem Frühjahrsschlag in einem Holzstamm vergessen worden ist und nun unter Aufbietung roher Gewalt aus seinem halb überwachsenen Gefängnis befreit werden musste. Peintner verstummte und lehnte sich genüsslich in seinen Sessel zurück. »Spülen, meine ich, spülen, so Verzierungen, so süßliche. Heute das ganze Ding-Ding-Dong vom Chinamann, verstehst?« Ich holte tief Luft durch die Nase, nahm Peintners Aura als Schweinsbraten mit Knödelgeruch wahr. An der Wand flimmerte orangefarben, Achtung Aufnahme. »Ah, look at all the lonely people.« Ich hatte den Job.